No.
Give me a C.
A.
Give me a K.
A.
What's that spell?
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 A. 10 Meilen weit habe man das obszöne Verweigerungswort draußen im Lande hören können. Das böse F-Wort, das Country Joe McDonald von Tausenden von Kehlen lautstark buchstabieren ließ, als eine Art Provokation wider die Spießermoral und als Protest gegen die Regierung, die einen sinnlosen, mörderischen Krieg in Vietnam führte. Utopie von Liebe und Frieden trotz Chaos, Gewalt und Krieg, das Kämpfen für die Menschenrechte, für die Ideale von Gleichheit und Brüderlichkeit trotz Rassismus, Hass und bodenloser Borniertheit. Das war vor 50 Jahren so, das scheint heute kaum anders zu sein. Aber damals wie heute ist die Protestbewegung stark und die Zuversicht groß. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit der Überschrift: Der Sommer vor 50 Jahren veränderte die Welt. Etliche Ereignisse im Sommer 69 haben Auswirkungen bis heute. Nicht nur das Woodstock Festival mit seiner Botschaft, dass ein friedliches Miteinander auch unter chaotischen Bedingungen möglich ist. Als wir Jungspunde aus der westdeutschen Provinz im März 1970 den dreistündigen Woodstock-Dokumentarfilm im Vorstadtkino sahen, schien sich für uns ein Fenster ins gelobte Land von Love and Peace zu öffnen. Nach dem Woodstock-Film war man für immer verloren für alles, was Zwang, Freudlosigkeit, spießiges Leben und schlechte Musik bedeutete. Woodstock war für uns ein Traum, der Wirklichkeit geworden zu sein schien, dort irgendwo in Amerika. Das Festival wurde eröffnet von einer Freiheitshymne und beendet von der zerfetzten US-amerikanischen Nationalhymne. Richie Havens musste sehr viel länger auf der Bühne stehen und Programm anbieten als vorgesehen. Weil aber die anderen Bands in den verstopften Zufahrtsstraßen stecken blieben, musste er immer weiter spielen. Und als er keinen Song mehr zu spielen wusste, improvisierte er eine spontane Stegreifkomposition. Ausgehend von dem alten Spiritual »Sometimes I feel like a motherless child« fügte er ein einziges Wort hinzu und wiederholte es immer wieder: »Freedom«. Viele im Publikum waren wie elektrisiert, sprangen vom Boden auf und jubelten. Richie Havens hatte einen Nerv getroffen und eine der zentralen Botschaften jener Zeit auf dieses eine Wort verdichtet. Und er hatte dieses Wort mit seiner bluesgeträgten Stimme und seinem ausdrucksstarken Gesang emotional aufgeladen.
Freedom, 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 freedom.
Was mit Freedom, mit der Beschwörung einer Hoffnung auf Freiheit begann, endete mit einer musikalischen Demonstration des Protestes gegen den Vietnamkrieg. Jedenfalls wurde Jimi Hendrix so verstanden, der zum Abschluss des Woodstock Festivals auftrat und eine verstörende Interpretation der US-amerikanischen Nationalhymne Star Spangled Banner präsentierte. Denn er interpretierte nicht nur, er zerfetzte die Hymne regelrecht. Seine verzerrten Gitarrentöne klangen wie herabstürzende Bomben, Detonationen und Maschinengewehrsalven. Jimi Hendrix gelang damit wohl das überzeugendste musikalische Statement gegen den Krieg. Seine solistische Neufassung und Umdeutung der US-amerikanischen Nationalhymne an diesem frühen Montagmorgen, dem 18. August, gilt dank seiner Ausdrucksintensität als eine der wichtigsten musikalischen Manifestationen der Gegenkultur in den späten 60er Jahren. Was blieb von Woodstock übrig? Was hat die Woodstock-Generation bewirkt? Die Gegenkultur? Die Öko-Bewegung? Die Ermutigung, sich selbst zu finden, sich nicht anzupassen, seinen eigenen Weg zu gehen? Eine Entkrampfung der klassischen Geschlechterrollen, den Anstoß zum Feminismus, zur Regenbogenbewegung der Schwulen und Lesben, zur Friedensbewegung? Den Anstoß zu all dem gaben die Umwälzungen in den späten 60er Jahren, ausgelöst durch die Jugendkultur, befördert durch bestimmte Ereignisse im Sommer 1969. Dazu gehörte auch und sicher zuvörderst das Woodstock Festival. Der Geist jener Zeit lebt noch immer und kommt gerade wieder verstärkt zum Ausdruck. Schließlich geht es ja um die großen Menschheitsträume, die unsterblich sind und bleiben. Liebe und Frieden, Leben im Einklang mit der Natur, statt Krieg und Profitgier, Ausbeutung, Unterdrückung und Rassismus. Natürlich findet sich das alles ausgedrückt auch in aktuellen Songs. Sogar musikalische Elemente, die vor 50 Jahren typisch waren, finden sich in der heutigen Popmusik. Etwa bei der US-amerikanischen Band Lake aus Whidbey Island, einer vorgelagerten, beschaulichen Insel vor der Küste des US-Bundesstaates Washington. Und auch die widerständige Haltung der späten 60er Jahre findet sich hier schon im Titel ausgedrückt: Gone Against the Wind. US-Band Lake mit ihren Anklängen an den psychedelischen Folkrock, mit satten Vokalharmonien und Sounds der späten 60er und frühen 70er Jahre, zählt man heute zu den Nachfahren von Woodstock. Das berühmteste Rockfestival aller Zeiten fand, wie man weiß, gar nicht in Woodstock statt, sondern 80 Kilometer entfernt auf einer Kuhweide am Rande des kleinen Ortes Bethel im Ortsteil White Lake, und hätte deshalb eigentlich korrekterweise White Lake Festival heißen müssen. Na gut. 32 der damals angesagtesten Bands und Solisten traten vom 15. bis in die frühen Morgenstunden des 18. August 1969 vor schätzungsweise 400.000 bis 450.000 Menschen auf. Trotz erheblicher Widrigkeiten wie Regen, Sturm, Schlamm, Desorganisation, katastrophaler Unterversorgung sowohl an Nahrungsangeboten als auch an sanitären Einrichtungen, verlief das Festival absolut friedlich und gewaltfrei und ging in die Geschichte ein als 3 Tage voller Frieden, Liebe und Musik. Kritische Stimmen sprachen allerdings von 3 Tagen Schlamm, Drogen und schlechtem Sound. Natürlich gab es auch schwache bis grottenschlechte Auftritte, so etwa von Grateful Dead und mit Abstrichen von Jefferson Airplane. Auch von den großen Stars wie Janis Joplin und Jimi Hendrix hatte man schon bessere Auftritte erlebt. Speziell Jimi Hendrix war mit seiner neuen Begleitband Gypsy Sun and Rainbow unzufrieden, weil die Vorbereitungszeit und Proben zu kurz waren und 2 seiner Mitspieler dank zu vieler Drogen nicht auf der Höhe waren. Und natürlich gab es auch mengenweise schiefe Gesangstöne, ob bei Can't Heat. Gotta get going, but I can't stay along now. Cause I'm tired of the way I've been dogged around.
out to roam, baby, find me a brand new home.
Oder bei den Satzgesängen von Crosby, Stills, Nash & Young. Aber es gab auch spontane musikalische Interaktionen mit dem Publikum, wie etwa bei einer Jam-Session zwischen den Perkussionisten von Santana und den Fans unmittelbar vor der Bühne. Die musikalische Qualität mancher Woodstock-Auftritte blieb hinter dem strahlenden Mythos des Woodstock-Festivals zum Teil weit zurück. Nicht nur deshalb fragt sich manch ein Kritiker heute, was für ein Gewese und Hype um Woodstock gemacht worden sei. Schließlich fehlten doch die wirklich bedeutendsten Gruppen und Musiker jener Zeit, die Beatles, die Stones, Bob Dylan, die Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd. Und dann gab es doch auch nur gerade mal 6 Frauen, die auf der Bühne standen, von insgesamt 32 Acts. Und wer habe denn musikalisch von damals überlebt und habe auch heute noch etwas von Belang in die Waagschale zu werfen? Okay, da bleibt wirklich nicht viel übrig. Allen voran natürlich Carlos Santana, das jüngstes Album Africa Speaks große Wertschätzung genießt, was einerseits an der neuen Sängerin Buica liegt, andererseits natürlich an der ungebrochenen musikalischen Klasse des Gitarristen Carlos Santana. Carlos Santana war in Woodstock dabei, damals wie 50 Jahre später beim kleinen Jubiläumsfestival in Bethel. Am historischen Ort des Originalfestivals von 1969, rund um die berühmte Woodstock-Wiese at Max Jasker's Farm, entstand das Bethel Woods Art Center und das Bethel Woods Museum mit einem Open-Air-Campus und einem Konzertpavillon. Dort ist Santana am 17. August 2019 vor ausverkauftem Hause aufgetreten, als authentische Reminiszenz an das bedeutendste planetarische Ereignis, wie Allen Ginsberg, der Dichter der Beat Generation, das Woodstock Festival euphorisch einst überhöhte. Doch Woodstock war beileibe nicht das einzige Ereignis von Bedeutung im Sommer vor 50 Jahren, wovon noch die Rede sein wird. Doch tatsächlich wurde beim Woodstock Festival erstmals ein breites Spektrum an verschiedensten Rockspielarten vor einem Massenpublikum präsentiert. Manches davon war zum ersten Mal live vor einem solch großen Auditorium zu erleben. Die erste Rockoper Tommy von The Who, der kunstvolle Folkrock von Crosby, Stills, Nash & Young, die perkussiven Latin Sounds von Santana, der Soul- und Blues-orientierte Funkrock von Sly and the Family Stone, Die klassische indische Raga-Musik des Sitar-Virtuosen Ravi Shankar und der jatzige Bläserrock von Vladimir Denteers. Woodstock gilt alleine wegen der Dimension, wegen der schieren Größe und der globalen Außenwirkung als Mutter aller Festivals. Doch Woodstock war kein singuläres Festivalereignis im Sommer 69. 6 Wochen zuvor fand das zweitägige Atlanta International Pop Festival vor ca. 150.000 Besuchern auf dem Areal der Rennstrecke Atlanta Motor Speedway statt. Auch hier traten schon einige der führenden Rock-Pop-Acts jener Zeit auf, unter anderem Blood Sweat and Tears, Booker T and the MGs, The Dave Brubeck Trio featuring Jerry Mulligan, Can't Heat, Chicago Transit Authority, Joe Cocker, Grand Funk Railroad, Janis Joplin, Led Zeppelin, Pacific Gas and Electric, Procol Harum, Spirit und Johnny Winter. Und nur 2 Wochen nach Woodstock ging das damals größte europäische Rockfestival in Wootton auf der englischen Insel Isle of Wight über die Bühne. Etwa 200.000 Rockfans besuchten das dreitägige Isle of Wight Festival, das nach 1968 nun zum zweiten Mal veranstaltet wurde. Und was den Woodstock-Initiatoren trotz langer Verhandlungen nicht gelungen war, nämlich Bob Dylan zu engagieren, der sich nach einem Motorradunfall zurückgezogen hatte und nach langer Bühnenabstinenz nun vor seinem Comeback stand, das hatten die Verantwortlichen des Isle of Wight Festivals erreichen können. Bob Dylan spielte bei seinem Set neben Songklassikern wie Like a Rolling Stone und Quinn the Eskimo auch Highway 61 Revisited, das Titelstück seines 1965 veröffentlichten 6. Studioalbums. Neben Bob Dylan und The Band stand beim Isle of Wight Festival vom 29. bis 31. August 1969 eine beeindruckte Zahl von wichtigen Protagonisten jener Tage auf der Bühne, darunter Joe Cocker, Family, Free, Richie Havens, Marsha Hunt, The Moody Blues, The Nice, Tom Paxton, Pentangle, The Pretty Things, Third Ear Band und The Who. Im Gegensatz zum Chaos von Woodstock war das Isle of Wight Festival gut organisiert und lief reibungslos und störungsfrei ab. Alleine wegen des Auftritts von Bob Dylan waren etliche Promis angereist, wie die US-Schauspielerin Jane Fonda, der französische Regisseur Roger Vadim, George Harrison, John Lennon mit Yoko Ono, Ringo Starr und die Rolling Stones fast komplett, aber ohne Mick Jagger, der gerade in Australien Filmaufnahmen machte. Alle genannten Musiker unter den Gästen plus Jack Bruce und Blind Faith waren bereit, zu einer Supersession mit Bob Dylan und The Band am Ende des Dylan-Auftritts auf die Bühne zu kommen. Dylan hatte allerdings keine Lust dazu. Dennoch ging das Isle of Wight Festival 1969 als Europas Woodstock in die Popgeschichte ein. Und das war längst noch nicht alles an Festivals im Sommer 1969. Vom 30. August bis 1. September kamen ca. 150.000 Besucher nach Louisville, Texas, wo das dreitägige Texas International Pop Festival stattfand. Auf dem Gelände des Dallas Motor Speedway wurde ein musikalisch hochkarätiges Programm geboten mit B.B. King, Can't Heat, Chicago Transit Authority, Grand Funk Railroad, The incredible string band Janis Joplin, Led Zeppelin, Herbie Mann, Sam and Dave, Santana, Spirit, Sly and the Family Stone, 10 Years After, Tony Joe White, Johnny Winter und so weiter. Also erneut viele Acts, die auch schon in Woodstock dabei waren. 4 Wochen vor Woodstock war das Kult-Road-Movie Easy Rider in die Kinos gekommen. Die brutale Schlussszene, in der die beiden langhaarigen Protagonisten des Films von Rednecks abgeknallt wurden, stand in düsterem Kontrast zu den realen Morden der Hippie-Sekte um Charles Manson, auf brutalste Weise begangen an der Schauspielerin Sharon Tate, ihrem ungeborenen Kind und 4 weiteren Menschen. Nur 6 Tage vor dem Woodstock Festival waren die bestialischen Morde verübt worden. Quentin Tarantino hat die Manson-Morde in seinem aktuellen Film Once Upon a Time in Hollywood, der am 15. August in die Kinos kam, verarbeitet. Der Psychopath und Möchtegern-Musiker Charles Manson fühlte sich bizarrerweise von 2 Beatles-Songs persönlich angesprochen und zu seinen Mordexzessen angestiftet. Und zwar von den Songs aus dem weißen Album von 1968, Helter Skelter und Piggies.
White shed, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around.
Vor 50 Jahren, am 9. und 10. August 1969, verlor die Hippie-Bewegung von Love and Peace ihre Unschuld in den brutalen Mordexzessen der diabolischen Hippie-Sekte des Charles Manson. Die mörderische Manson-Family zerstörte den Hippie-Traum von Liebe, Friede und Verständigung mit 100 Messerstichen auf bestialische Weise. 2 Beatles-Songs, Piggies und Helter Skelter aus dem weißen Album, sollten bei dem Massaker der Manson-Bande ungewollt eine makabre Rolle spielen. In George Harrisons Song Piggies findet sich die Textzeile What they need's a damn good whacking. Was sie brauchen, ist eine ordentliche Tracht Prügel. Diese Zeile wurde von Charles Manson, dem psychopathischen Todesengel von Hollywood, als Anstiftung zu Attacken auf die Polizei verstanden. Darüber hinaus glaubte er, aus den Songs Piggies und Helter Skelter eine an ihn gerichtete Botschaft herauszuhören, wonach die Beatles vor einem bevorstehenden Chaos warnten. Er entwickelte eine krude, rassistische Theorie, die er aus den Beatles-Songs empfangen haben wollte, wonach ein Aufstand der schwarzen US-Amerikaner gegen die weiße Bevölkerung zu erwarten sei. Als diese für 1969 von ihm vorausgesagten gewalttätigen Unruhen nicht stattfanden, meinte er, den, Zitat, dummen Schwarzen Nachhilfeunterricht erteilen zu müssen, wie man Weiße tötet. Originalton Manson. Um ein Exempel zu statuieren und um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen, wählte er als Opfer reiche Berühmtheiten von Hollywood aus. Die Manson Family drang in das Haus, in dem der Regisseur Roman Polanski und seine Frau Sharon Tate damals lebten, ein und ermordete auf bestialische Weise alle Anwesenden. Polanski hielt sich zu dieser Zeit in Europa auf. Mit dem Blut der erstochenen hochschwangeren Sharon Tate schmierte eine der Manson-Mörderinnen das Wort Pig an die Haustür. Bei weiteren Morden schrieben die Manson-Leute die Worte Political Piggy und Death to Pigs mit dem Blut der Opfer an die Wände. In den Bauch eines der Opfer rammten die Mörder eine Gabel, ein deutlicher Hinweis auf die letzte Textzeile im Song Piggies, Clutching Forks and Knives. Der Wahnsinn des Psychopathen Charles Manson und seiner mörderischen Family hatte nicht mal atmosphärische Auswirkungen auf das Woodstock Festival, obwohl die Morde der Hippie-Sekte nur 6 Tage vor Beginn des Woodstock Festivals begangen wurden. Der Horror der Manson-Hippies war noch nicht publik geworden, In Woodstock ahnte man noch nichts davon. Trotz schwierigster Bedingungen und chaotischer Zustände dort war das auf eine harte Probe gestellte Publikum absolut friedlich geblieben. Diese Verwirklichung des Hippie-Traums von gegenseitiger Hilfe, Solidarität, Frieden, Liebe und Musik, zumindest für die 3,5 Tage des Woodstock-Festivals, ging als Statement der jugendlichen Gegenkultur um die Welt und brannte sich unauslöschlich ins Bewusstsein der alternativ denkenden Generationen nach Woodstock ein. Das walisische Duo Servas Pepper teilt dieses Bewusstsein. Dem Song The Gift ihres aktuellen Albums Endless Road, Restless Nomad, der musikalisch an den psychedelischen Folkrock der Hippie-Ära anknüpft, widmeten sie der Fridays for Future-Bewegung. Zum Lied The Gift haben uns die vielen Jugendlichen inspiriert, die weltweit bei Bewegungen wie Fridays for Future auf die Straße gehen. Ihr Geschenk an uns Erwachsene ist ihr Mut und ihre Hoffnung. Das schrieben der Gitarrist und Sänger Paul Servas und die Sängerin Catherine Pepper, die gemeinsam das Duo Servas Pepper bilden, im Begleitmaterial zu ihrem neuen Album Endless Road, Restless Nomad, das Ende Juli veröffentlicht wurde. Nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich bezieht sich das Duo auf die Ära und auf die Botschaft der Woodstock Nation, die damals vor 50 Jahren ausgerufen wurde. Das alternative Bewusstsein, das sich damals ausbildete und das bis heute nachwirkt, wird einer der Gründe sein, warum Woodstock heute als ein größerer Schritt für die Gegenkultur und für die liberal eingestellte Menschheit angesehen wird, als der kleine Schritt mit angeblich großer Auswirkung für die Menschheit, den Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, am 21. Juli 1969 tat, knapp 4 Wochen vor Beginn des Woodstock-Festivals. Zitat: Während das Festival in vielerlei Hinsicht einen Beginn darstellte, war die große Zeit der Raumfahrt mit der Mondlandung von Apollo 11 schon wieder beendet, schrieb der Spiegelautor Philipp Oemke. Wichtiger für die Gesellschaft als die Mondlandung am 16. Juli dürfte auch ein Ereignis knapp 3 Wochen zuvor im New Yorker Greenwich Village gewesen sein. Am 28. Juni 1969, einer heißen Sommernacht in der Christopher Street, wehrten sich die Besucher der schwulen, transsexuellen und Lesbenbar Stonewall Inn zum ersten Mal gegen diskriminierende Polizeikontrollen. Dieses Datum des Widerstands gegen Polizeirazzien, gegen Verhaftungen und Anklagen wegen anstößigen Verhaltens gilt als Beginn der selbstbewussten internationalen Schwulen- und Lesbenbewegung in ihrem Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Alljährlich erinnern die Christopher Street Paraden an diesen Tag vor 50 Jahren. Rufus Wainwright, der sich schon mit 14 Jahren zu seiner Homosexualität bekannt hatte, er interpretierte 2001 den Lennon-Song Across the Universe. Nach All You Need Is Love hatte John Lennon mit Across the Universe und mit seiner Songbotschaft von Meditation und einer universellen Umarmung des Hier und Jetzt eine weitere Hymne der Hippie-Ära schon 1967 geschrieben.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru.
John Lennons Meditationshymne Across the Universe, interpretiert von Rufus Wainwright. Der Lennon-Song, wie gesagt schon 1967 von ihm geschrieben, sollte erst im Mai 1970 auf dem Beatles-Album Let It Be erscheinen. Im August 1969 legten die Beatles die letzte Hand an ihr letztes Album Abbey Road an, das am 26. September dann erscheinen sollte. Das Ende der Beatles war da im Grunde schon besiegelt. 1969 markierte eine Zeitenwende im gesellschaftlichen Klima und erst recht in der Pop-Rock-Entwicklung. Die rauschhafte Hippie-Bewegung erlebte ihren letzten Höhepunkt beim Woodstock-Festival, ihren dramatischen Absturz im Desaster von Altamont und verlor zuvor schon ihre Unschuld in den brutalen Mordexzessen der diabolischen Hippie-Sekte des Charles Manson. Doch popmusikalisch steht 1969 für ein Wunder an explodierender Diversität. Stilistisch fächerte sich die Szene immer weiter auf wie niemals zuvor. Neue Bands und Solisten präsentierten neue Rockstile und Genres, zum Beispiel Progressive Rock und Art Rock. Eine der ersten, heute völlig vergessenen Bands jener neuen Stilrichtung war die 1966 gegründete walisische Band Eyes of Blue um den Schlagzeuger John Weathers, der später die berühmte Art-Rock-Band Gentle Giant mitbegründen sollte. Das zweite Album von Eyes of Blue mit dem Titel In the Field of Ardath von 1969 entwickelte schon einige der Grundzüge des Art-Rock, die sich später bei Bands wie Yes, Genesis und vor allem bei Gentle Giant verfeinern sollten. Verspieltheit und Vielschichtigkeit und eine angenehme Form von Naivität gleichermaßen, so beschrieb es das Magazin Eclipse zutreffend, zeichnet den Song Merry Go Round aus, enthalten im zweiten Album der längst verschollenen Gruppe Eyes of Blue. Die walisische Band Eyes of Blue veröffentlichte 1969 mit In the Field of R-Death ein für die Entwicklung des Art-Rock damals wichtiges Album. Noch niemals zuvor sind binnen eines Jahres so viele, zum Teil zukunftsweisende Alben veröffentlicht worden wie 1969. Die Musikfans jedenfalls hatten damals viel zu entdecken. Those were the best days of my life. So heißt es im Text des nostalgischen Songs Summer of 69 von Bryan Adams. Der Text handelt von der ersten Gitarre, der Gründung einer Schülerband und von einer Liebesgeschichte im Sommer 1969. Individuelle Erinnerungen, oft mit verklärender Patina überzogen, trägt wohl jeder im Hinterkopf mit sich herum, der den Sommer 1969 bewusst erlebt hat. Welche immense Bedeutung bestimmte gesellschaftliche, politische, kulturelle Ereignisse jener Zeit für die Zukunft hatten, das wurde erst im Nachhinein klar. Vor allem die Popkultur war nach dem Summer of 69 eine andere. Mit diesem Pop-Gassenhauer von Bryan Adams geht der Kramladen vorne mit Volker Rebell zum Thema »Der Sommer vor 50 Jahren veränderte die Welt« zu Ende.
I can't afford-